ARD.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer. 75 Jahre alt wird das Grundgesetz in diesem Jahr, 75 Jahre alt wird unsere Verfassung. Und es ist schon einiges anders bei diesem Jubiläum als vor 5 Jahren beim letzten Jubiläum, beim 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil ich damals auch Sendung gemacht habe zum Grundgesetz. Und vor 5 Jahren, da war die Themenpalette ziemlich breit und die ExpertInnen, mit denen man damals gesprochen hat, die haben sich in der Regel konzentriert auf das, worauf sie sich auch sonst konzentrieren, wenn sie über das Grundgesetz sprechen. In diesem Jahr, da überwiegt hingegen bei allen ein sehr sorgenvoller Ton. Die meisten sprechen über das Grundgesetz, über unsere demokratische Verfassungsordnung so besorgt wie selten zuvor. Und das liegt an den Gefahren für unsere Demokratie, die vor allem von rechtsextremen politischen Kräften ausgehen und die sich deutlich zugespitzt haben. Unser Podcast, die JustizreporterInnen, hat zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes eine kleine Gesprächsreihe aufgelegt. Wir wollen mit Menschen sprechen, die das Grundgesetz als JuristInnen täglich neu lesen. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt sprechen kann mit Ronen Steinke. Ronen Steinke ist Autor und Justizjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Ja, Ronen, Anfang des Jahres, da gingen ja über 1 Million Menschen in Deutschland auf die Straße. Sie haben demonstriert, nicht für oder gegen eine konkrete politische Sache. Nein, die Menschen gingen eigentlich auf die Straße für die Verfassungsordnung selbst. Sie haben gewarnt vor rechtsextremen Verfassungsfeinden und ganz konkret auch vor der AfD. Ronen, was würdest du sagen? Wie gefährdet ist unsere Verfassung an ihrem 75. Geburtstag?
Ich würde sagen, die Demokratie ist gefährdet. Die Verfassung ist nur ein Stück Papier. Das hängt ja davon ab, was damit gemacht wird in der politischen Realität und wie das gelebt wird von den Menschen. Und dieser Zustand, den wir haben, Demokratie, also Minderheiten darauf vertrauen können, dass sie geschützt sind, Minderheiten darauf vertrauen können, dass sie auch das Recht haben, zu Mehrheiten zu werden im politischen Raum, das ist immer fragil. Und das wird uns in den letzten Jahren immer mehr bewusst, je mehr die Antidemokraten erstarken, die nämlich offen oder mehr oder weniger offen ankündigen, bei diesem Spiel nicht mehr mitzumachen.
Die Antidemokraten erstarken, sagst du. Was würdest du sagen, ist die größte Gefahr solcher politischen Strömungen? Wo werden sie wirklich zur Gefahr für die Demokratie im Konkreten? Fällt dir da eine konkrete Situation ein, wo du sagen würdest, das ist sozusagen gerade die evidenteste Gefahr für unsere Demokratie?
Beim Blick nach Polen, beim Blick nach Ungarn zeigt sich, dass die größte Gefahr nicht von den Antidemokraten ausgeht, die mit Springerstiefeln und mit hassverzerrter Fratze antreten, weil das also bei uns zum Glück Gegenreaktionen und auch Ekel auslöst in breiten Teilen der Bevölkerung, sondern die größte Gefahr geht eigentlich von denjenigen aus, die verträglich, die leutselig, die bürgernah daherkommen. Also die Peace-Partei in Polen beispielsweise, die ja die Demokratie abgewrackt hat von innen und wirklich dafür gesorgt hat, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk und dass die Justiz auf Linie gebracht werden. Die Peace-Partei ist keineswegs eine rechtsextreme Partei. Das ist eine kleinbürgerliche, eine bäuerliche Partei, die in einen Machtrausch verfallen ist. Und genauso auch in Ungarn. Die Partei von Viktor Orban ist eine Partei, die man vergleichen könnte mit der CSU in Deutschland von ihrem Programm her. Und doch ist das eine Partei, die den Staat von innen so umgebaut hat, dass man sie eigentlich nicht mehr von der Macht wegbekommt. Also wir dürfen es uns als Demokraten, als Demokratinnen nicht so einfach machen, immer nur gebannt auf die am ganz rechten Rand zu starren. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass die Gefahr auch in der Mitte lauern kann.
Du hast jetzt rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien in Ungarn und in Polen angesprochen. Wo würdest du da die AfD in Deutschland einsortieren?
Die AfD ist eine Partei, die ja ganz offen aufsieht zu Viktor Orban und auch sich von der Peace-Partei einiges abguckt. Also das ist eine Partei, die, wenn sie die Chance hätte, dasselbe Programm abspülen würde.
Und dieses Programm hieße, man versucht eigentlich Grundentscheidungen der Verfassungsordnung, der Demokratie hast du betont, also Rechtsstaatlichkeit, demokratische auch Freiheit im Pressewesen, in der Öffentlichkeit einzuschränken?
Also Demokratie bedeutet ja, man kann gewählt werden, man kann an die Macht kommen, aber wenn man da an der Macht ist, für 4, 5 Jahre, dann muss man damit leben, dass man dauerhaft genervt wird von kritischen Medien, von der unabhängigen Justiz, die einem reingrätschen kann, von einer wachen Zivilgesellschaft, die sich also nichts gefallen lassen muss, die also Kontra geben kann von morgens bis abends. Und das ist ein ungemütlicher Zustand für Menschen, die Macht haben in der Demokratie. Das ist auch wichtig und richtig so. Aber das ist etwas, worauf manche Herrschende dann keine Lust mehr haben. Und wie in Polen, wie in Ungarn, sagen dieser sozusagen nervenden Faktoren, entledigen sie sich und wollen mal die Chance haben, richtig durchzuregieren, ohne dass jemand effektiv opponieren kann. Und das ist eine Gefahr oder eine Versuchung, der nicht nur Rechtsextreme erliegen können, sondern der auch Menschen in anderen Teilen des politischen Spektrums erliegen können. Da geht es eigentlich um eine Art liberaler Urtugend, zu sagen, ich unterwerfe mich auch in einer gewissen Weise dem Fairplay und ich akzeptiere es auch, dass ich kritisiert und dass ich attackiert werde.
Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, die Verfassung ist erstmal nur ein Blatt Papier. Sie muss gelebt werden, sie muss gefüllt werden, sie muss sozusagen Realität werden für die, die Demokratie ja als ihre demokratischen Rechte wahrnehmen wollen, leben wollen. Es gibt jetzt eine Untersuchung, eine wissenschaftliche Untersuchung auch oder ein Projekt des juristischen Online-Mediums Verfassungsblog. Und dieses Projekt wurde gestartet, um zu untersuchen, wie gut die Demokratie in Deutschland geschützt ist, wenn es mal zu dem Fall kommen sollte, dass wirklich eine Machtübernahme durch Rechtsextreme kurz bevorsteht oder wirklich geschieht. Wie wehrhaft ist die Demokratie des Grundgesetzes? Was würdest du sagen?
Ich muss noch mal ein bisschen um eine Differenzierung bitten. Es geht nicht nur um eine Machtübernahme durch Rechtsextreme. Also das Thüringen-Projekt, das das Verfassungsblog macht, ist auch dezidiert in seiner Terminologie nicht beschränkt auf Rechtsextreme, die versuchen, den Staat umzugestalten, sondern auf autoritäre Populisten, wie sie es nennen, die also durchaus von verschiedenen Ecken, die kleinbürgerlich, wie gesagt, konservativ sein können, theoretisch ist auch vorstellbar, ne? Gucken wir mal nach Nicaragua oder in andere lateinamerikanische Diktaturen, dass es auch von links einen Staatsumbau hin zu einer autoritären Staatsform geben könnte. Also es ist nicht exklusiv nur ein Blick auf Rechtsextreme. Und das, was die Forschenden des Projekts Thüringen herausgefunden haben, das muss uns absolut beunruhigen. Wir sind nämlich in Deutschland da keineswegs vorgewappnet, sondern unser System, was ein offenes System ist, in dem also Menschen, die Mehrheiten erringen, vielfältige Möglichkeiten haben, sich einzubringen, das ist auch eins, was offen ist für Angriffe, für Sabotage durch Menschen, die die demokratischen Formen nur missbrauchen wollen, um sich knallhart durchzusetzen.
Nun gibt es aber diesen Begriff im deutschen Verfassungsrecht, wehrhafte Demokratie, geht zurück auf einen Gedanken des Juristen Karl Löwenstein, der hat von Militant Democracy gesprochen. Karl Löwenstein musste Deutschland verlassen, während der Nazizeit wurde gezwungen auszuwandern. Er hat darauf gepocht, dass die Demokratie in der Lage sein muss, sich wirklich effektiv gegen ihre Feinde zu behaupten. Wehrhafte Demokratie, inwiefern ist das Grundgesetz eine wehrhafte Demokratie? Was sind die Hauptsicherungsmechanismen?
Insofern ist sie eine wehrhafte Demokratie, als sie sagt, es darf erstmal jeder mitspielen. Demokratie heißt ja, offenes Forum, jeder darf seine Meinungen, seine Positionen einbringen und dann zur Abstimmung stellen. Aber das gilt nicht für die Meinung, die da lautet, ich möchte ab jetzt absoluter Herrscher sein und nicht mehr abgewählt werden können. Also wer meint, die Spielregeln so manipulieren zu dürfen, dass er danach sich nicht mehr anderen Spielregeln unterwerfen muss, sondern dass er praktisch alles nach seiner Pfeife tanzt, der wird ausgeschlossen. Das ist das Wehrhafte, das ist das auch ein bisschen Widersprüchliche von wehrhafter Demokratie. Also dass die Freiheit eigentlich, sich mit jeglicher Meinung am Diskurs zu beteiligen, eingeschränkt wird, um diesen Diskurs am Ende zu retten und zu erhalten.
Schauen wir uns eins dieser Instrumente der wehrhaften Demokratie an, das Parteienverbot. Das Bundesverfassungsgericht hat es gekennzeichnet als schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen Verfassungsfeinde. Warum zweischneidig?
Zweischneidig, weil in dem Moment, wo man eine Partei verbietet, bei der AfD ist es ja auch in der Zeit in der Diskussion, natürlich dann die demokratische Repräsentation von Menschen unterbunden wird. Also diejenigen, die dann dieser Partei ihre Stimme geben wollten, haben dann keine Stimme mehr im politischen Raum. Das ist erstmal etwas, was jedem Demokraten, jeder Demokratin mal grundlegend widerstreben muss. Und es gibt also von dem linksliberalen Rechtstheoretiker Helmut Ridder auch eine schöne Formel dafür. Er hatte gesprochen von Demokratieverkürzung zum Schutz der Demokratie. Er hat das also kritisch herausgearbeitet als ein Paradox im Grunde. Und das ist es. Es ist zweischneidig. Das ist im Grunde ein bisschen ein Widerspruch, den man aushalten muss.
Nun kann man sehr oft den Satz hören, dass es eine juristische Frage ist, natürlich eine juristische Frage ist, eine Partei zu verbieten. Nur das Bundesverfassungsgericht kann das in einem Extraverfahren tun. Aber gleichzeitig ist sozusagen der Antrag, ein solches Parteienverbotsverfahren zu starten, eine politische Entscheidung. Kannst du dir dennoch eine politische Situation vorstellen, auch in unserer Gegenwart, in der ein Verbotsantrag, der Antrag, eine Partei zu verbieten, auch verfassungsrechtlich geboten sein könnte?
Also ich glaube zunächst, dass es ein bisschen ein fragwürdiges Konstrukt ist. Also unser Verfassungsgericht ist ja ein sehr starkes, wenn man mal weltweit vergleicht. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, was unheimlich viel Mitsprache hat und auch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das gibt es in anderen Ländern nicht in der Ausprägung. Warum? Weil sich da jeder hinwenden kann mit Verfassungsbeschwerden. Also das Bundesverfassungsgericht kann eigentlich zu fast jeder Frage etwas sagen, weil es ständig einen Regen von Anträgen bekommt aus allen Richtungen. Ja, tausende von Leuten, die jede nur erdenkliche Frage nach Karlsruhe tragen. Und die Richterinnen und Richter dort können sich dann herauspicken und können eigentlich zu fast allem was sagen, wenn sie wollen. Das ist aber nicht der Fall bei der Frage des Parteienverbots. Sondern da hat das Grundgesetz die Regelung vorgesehen, nur drei mächtige Institutionen, nämlich Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, haben das Recht, diese Frage nach Karlsruhe zu tragen. Und dieses Monopol, ja, ist das weise? Das kann man sich schon fragen. Also wer gibt denn eigentlich diesen drei Institutionen das Recht, mal angenommen, es gibt wirklich eine handfeste Gefahr für die Demokratie, das nicht nach Karlsruhe zu tragen? Also mit welcher Berechtigung gibt es da eigentlich ein Ermessen und eine Berechtigung, da vielleicht auch einfach die Dinge laufen zu lassen oder abzuwarten oder auch vielleicht fahrlässig zu handeln? Also ich zweifle, ob das eigentlich so legitim ist, wenn der Verdacht wirklich groß ist, dennoch auf der Bremse zu stehen. Und jetzt aktuell im Fall der AfD, glaube ich, ist genau dieser Fall eingetreten. Wir haben starke Anzeichen dafür, dass diese Partei eigentlich ein Fall ist für eine Prüfung in Karlsruhe. Und wir haben politische Institutionen, die aus verschiedensten Gründen davor zurückschrecken. Und ich glaube, damit der Demokratie eigentlich keinen Dienst erweisen.
Kurz nachgefragt, was sind für dich die Anzeichen, dass die AfD ein Fall sein könnte für ein solches Verbotsverfahren jetzt schon?
Also es ist ja keine Frage des persönlichen Glaubens oder der persönlichen Präferenzen, sondern eine Faktenfrage. Also das Bundesverfassungsgericht muss die Frage klären, ist das eine Partei, die im Grunde sich nicht unterordnen möchte, die sich nicht einfügen möchte in Regeln von Gewaltenteilung, von kritischer Begleitung durch Journalistinnen und Journalisten. Und dafür sind die Anzeichen also stark bei der AfD. Eine Partei, die offen davon redet, den öffentlichen rechtlichen Rundfunk zurückweisen zu wollen. Nicht deswegen, weil der zu teuer wäre, sondern deswegen, weil er zu frech ist. Ja, also das ist schon ein Verhältnis zu Pressefreiheit, wo man hellhörig werden muss, glaube ich. Und genauso auch beim Blick auf die Justiz. Es ist sehr besorgniserregend. Und die zweite Frage, die man sich in Karlsruhe stellen muss, ist, hat diese Partei eine reelle Chance, diese Pläne in die Tat umzusetzen? Und da ist nun die AfD wirklich keine Zwergenpartei und auch keine völlig randständige Gruppe von Spinnern, sondern eine Partei, die leider um die 20% in den Umfragen steht. Also fällt mir sehr schwer zu sagen, dass da nicht die Gefahr real ist. Also wenn man das zusammennimmt, glaube ich, ist das eine Frage, die wir dringend in die Hände der Fachleute legen sollten, nämlich der Juristinnen und Juristen in Karlsruhe, die da auch andere Möglichkeiten haben, hinter die Kulissen zu gucken, in Akten hineinzusehen, die wir jetzt vielleicht als Beobachter im politischen Raum gar nicht haben.
Jetzt gibt es einen Einwand, den ich in letzter Zeit immer wieder gelesen habe, gegen ein AfD-Verbotsverfahren, nämlich ein Vergleich mit der NPD damals. Damals hat Karlsruhe ganz klar gesagt, ja, die NPD ist klar verfassungsfeindlich, sie ist nur nicht ja wichtig genug, gefährlich genug. Und eine große Rolle gespielt hatte auch das NPD-Parteiprogramm. Jetzt sagen Leute heute bei der AfD, da stehen in der Regel keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihrem Parteiprogramm drin. Man muss ihr die Verfassungsfeindlichkeit anders nachweisen können. Wie würde das im Fall der AfD laufen? Was muss man der AfD konkret nachweisen?
Bei der AfD muss man zwischen den Zeilen lesen. Also ihr Parteiprogramm ist tatsächlich relativ sauber, relativ unauffällig. Aber die Äußerungen von Funktionären dieser Partei lassen die Annahme zu, dass da in Wirklichkeit ein ganz anderer Geist schlummert und ganz andere Absichten verfolgt werden. Man müsste der Partei nachweisen, dass nicht nur Einzelne, sondern dass die Partei als solche, dass das wirklich also systematisch ist, eigentlich das Ziel verfolgt, sich einer Opposition zu entledigen, an die Macht zu kommen, durchzuregieren und nicht mehr zu weichen, sich also der Gewaltenteilung zu entledigen. Und vor allem ist eine große Sorge beim Blick auf die AfD und auf die Vertreibungsfantasien, die da ventiliert werden, die Tagung in Potsdam ist ja viel diskutiert worden, dass die Partei sagt, wir entscheiden, wer jetzt noch mitbestimmen darf, wer jetzt noch eine demokratische Stimme bekommt. Und wir entscheiden das, je nachdem, wie gut wir den Stammbaum von einzelnen Deutschen finden. Also die große Sorge, dass es die AfD politische Macht nutzen würde, um Menschen ihrer Bürgerrechte zu entkleiden aufgrund von rassistischen Kriterien.
Nun habe ich zu diesem Punkt, du hast gesagt, bei der AfD muss man zwischen den Zeilen lesen. Man könnte vielleicht auch sagen, man muss die AfD gewissermaßen einer politischen Lüge überführen, was immer schwierig ist juristisch. Mhm. Ich habe den Artikel von einem Kollegen gelesen, der hat gemeint, ja, man sollte noch ein bisschen abwarten, bis es zum Beispiel 2 bis 3 irgendwie AfD-Landesregierungen gibt, bis die wirklich eingreifen in den politischen Prozess. Vielleicht auch, so hat er das wirklich wortwörtlich geschrieben, MigrantInnen schikanieren und dann hätte man handfeste Beweise und es würde ganz schnell gehen mit einem AfD-Verbotsverfahren. Was hältst du von solchen Vorschlägen?
Also ich hätte gerne die Gelassenheit zu sagen, lass doch mal abwarten und wir gucken mal und die Dinge beobachten. Ich glaube, das ist eine ziemlich privilegierte Position. Ich glaube, dass viele Menschen, gerade mit einer Migrationsgeschichte, viele Menschen in Ostdeutschland, aber nicht nur dort, diese Gelassenheit nicht haben und merken, wie eng es jetzt für sie wird und wie bedrohlich die Lage für sie ist. Und ich glaube deswegen, dass alle in der Gesellschaft eigentlich aufgerufen sind, sich schützend vor die Minderheiten zu stellen und zu zeigen, dass sie das nicht akzeptieren und dass sie da auf keinen Fall jetzt abwarten und sagen, also wir lassen die Dinge laufen, um dann irgendwie vor Gericht besser dazustehen, sondern das ist völlig sträflich, da jetzt achselzuckend drauf zu blicken.
Du hast es angesprochen, Sorgen angesichts eben rechtsextremistischer Bedrohungen haben vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen, die zu einer Minderheit gehören. Man muss sagen, dass immer mehr Antisemitismus gibt in unserer Gesellschaft, auch einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten. Querfeindlichkeit nimmt ebenfalls zu, Menschenfeindlichkeit gegenüber vielen Minderheiten. Das Grundgesetz, kommen wir nochmal zurück, wirklich wieder zu 75 Jahren Grundgesetz, verspricht die Gleichheit aller Menschen in Deutschland. Ist das nach 75 Jahren immer noch ein uneingelöstes Versprechen?
Das ist ein uneingelöstes Versprechen. Das Versprechen ist ja, dass der Staat alle Menschen gleich behandelt, nicht, dass er Gleichheit unter ihnen herstellt und sozusagen die unterschiedliche Reichtum oder unterschiedliche Gesundheit, die das Leben mit sich bringt, ausgleicht, sondern dass er alle Menschen gleich behandelt. Und das ist etwas, was wir tagtäglich erleben, noch nicht der Fall ist und wofür man noch kämpfen muss.
Ich würde gerne noch kommen zu der Haltung vielleicht der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten. Ich habe eine Umfrage gelesen, nach denen sagen ca. 2/3 der Befragten derzeit, dass es zu viel Zuwanderung nach Deutschland gibt. Aber wenn ich mir das Grundgesetz betrachte, das macht sich eigentlich keine Gedanken über die Zusammensetzung des Staatsvolkes im Konkreten, oder?
Es gibt im Grundgesetz nur den Anhaltspunkt, dass Volksdeutsche, also Menschen aus heutigen Russland oder aus anderen osteuropäischen Ländern, die eine deutsche Herkunft haben, dass die Möglichkeit haben sollen, den deutschen Pass zu bekommen. Das ist aber nicht gleichzeitig ein Argument, was andere Leute ausschließt. Also es ist keine abschließende Definition dessen, was deutsch ist, sondern es ist nur ein Hinweis, vergesst die mal bitte nicht. Also das heißt, das Grundgesetz ist im Grunde offen dafür und wir können eigentlich, indem wir ein Staatsbürgerschaftsrecht schaffen, als demokratische Mehrheit, können wir selber entscheiden, wer zum deutschen Volk dazugehören sollte oder nicht. Und das ist ja auch eine Definition, die dynamisch ist, die sich in den letzten 20, 30 Jahren geändert hat.
Man könnte diese Perspektive auf Menschen, die nach Deutschland kommen, um deutsche Staatsbürger zu werden oder hier zu leben, hier zu arbeiten, hier Teil dieser Gesellschaft zu sein, auch mal umkehren und sich fragen, wie ist das denn eigentlich bei Menschen mit Migrationsgeschichte, die noch keine Staatsangehörigkeit haben? Die sind ja auch nicht ausreichend demokratisch repräsentiert. Das betrifft noch eine relativ große Gruppe. Was ist da zu tun? Was könnte man besser machen?
Also die grundsätzliche Idee von Demokratie ist ja, die Menschen suchen sich ihre Herrscher selber aus und dürfen dann auch nach ein paar Jahren wieder entscheiden, ob sie die auswechseln wollen. Und das heißt, man muss sich eigentlich fragen, wer wird denn eigentlich von diesem Staat beherrscht? Wer wird denn eigentlich von diesem Staat regiert? Und wenn wir dann eine Situation haben, heute in der Migrationsgesellschaft, wo es teilweise Stadtviertel gibt mit einem hohen Anteil von Menschen, die zwar schon seit Jahrzehnten hier leben, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann ist das eine im Grunde undemokratische Situation. Da sind Menschen, die werden regiert, die werden beherrscht, aber die können sich die Herrschenden nicht aussuchen. Das ist eine Repräsentationslücke, genauso wie du gesagt hast. Und finde ich, ein Desiderat. Das ist eigentlich etwas, was man nicht so lassen kann. Und weswegen es allein schon aus demokratietheoretischen Gründen geboten ist, aus meiner Sicht, es leichter zu machen, dass diese Menschen einen deutschen Pass bekommen. Und wir sehen es ja auch schon im Kommunalwahlrecht beispielsweise, ist es ja schon ein bisschen gelockert, dass also auch Menschen ohne deutschen Pass bei Kommunalwahlen mitmachen können. Aber das ist auch nur so eine Krücke. Eigentlich muss man sagen, alle Menschen, die in Deutschland dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt haben, die hier Steuern zahlen, die hier einfach Teil des Staates und der Gesellschaft sind, alle die müssen auch am Wahltag eine Stimme haben. Das heißt, sie müssen auch alle einen Pass haben.
Bei der Frage Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft, da hat sich die deutsche Gesellschaft sehr lange sehr schwer getan, sich selber sozusagen zu definieren, zu empfinden, auch als Einwanderungsgesellschaft. Und es gab dann schon ja vor Jahrzehnten einen Begriff, der hat das auch ganz gut ausgedrückt, der Begriff Leitkultur. Der wird jetzt teilweise wieder hervorgekramt von Teilen des politischen Spektrums. Auch die CDU macht ihn gerade wieder stark. Es gibt einen anderen Begriff, der ist etwas älter, der heißt Verfassungspatriotismus. Und ich frage mich, ja, in der Situation, in der wir sind, in der gegenwärtigen politischen Stimmungslage, was bedeutet eigentlich Verfassungspatriotismus im Jahr 2024?
Verfassungspatriotismus ist erstmal ein Gegenentwurf zum ursprünglichen Patriotismus. Also der Patriotismus ist eigentlich, die Fahne wird gehisst, das Deutschlandlied erklingt und die Patrioten haben dann Tränen der Rührung in den Augen. Und der Verfassungspatriotismus als Gegenentwurf ist eigentlich, nein, lass mal nüchtern bleiben. Wir gucken auf das Grundgesetz, Artikel 1, die salbungsvollen Worte dort. Und das ist eher etwas, worüber wir gerührt sein wollen und nicht über andere Dinge. Und die Leitkultur ist ein dritter Gedanke, den man wirklich nur als problematisch bezeichnen kann, der nämlich besagt, wenn wir da gerührt sind, ob jetzt beim Blick ins Grundgesetz oder beim Blick auf die Flagge und auf die nationalen Symbole, dann sollten wir das also im Namen von Menschen sein, die christlich sind, die weiß sind, die also lange Familienwurzeln haben und die auch kulturell einem bestimmten Klischeebild des Deutschen entsprechen. Das ist Leitkultur. Das ist etwas, was sich eigentlich mit einer demokratischen Konzeption von Staatlichkeit schwer verträgt, ja, wo eigentlich man sagen muss, der Staat hat die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und hat dann ihnen zu dienen, so wie sie sind und so wie sie es gerne möchten. Leitkultur ist die Vorstellung, nee, hier gibt es irgendwie Leute, angestammte Leute, die eine bestimmte Kultur haben, die sind erstmal besser, die sind erstmal sozusagen die wichtigste Kundschaft des Staates und alle anderen sollen sich bitte hinten anstellen. Das ist ein ganz, ganz übler Gedanke.
Wir haben uns jetzt beschäftigt, Ron Steinke, mit eher, wie du gesagt hast, üblen Gedanken im verfassungsrechtlichen Bereich, mit Gefährdungen der Demokratie in unserer Gegenwart. Lass uns ein bisschen den Blick in die Zukunft richten und auf die Zukunftsprobleme. Und eine große Herausforderung, eine große politische Herausforderung ist der Klimawandel, die ökologischen Krisen, des Kapitalismus. Ich frage mich, ist das Grundgesetz, so wie es jetzt formuliert ist, auch eine vielleicht in Anführungszeichen ökologische Verfassung, um diese Zukunftsaufgaben auch wirklich effektiv und ja, grundrechtsgerecht anzugehen?
Also es wäre traurig, wenn die Menschen nur dann fähig wären, kluge politische Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, wenn sie dazu vom Grundgesetz gezwungen würden. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es notwendig ist, dass im Grundgesetz auch ausbuchstabiert ist oder gar, dass man dazu gezwungen wird. Trotzdem ist das Grundgesetz ja durchaus inzwischen so weit, dass es also in Artikel 20a einen kleinen Hinweis darauf gibt, wie wichtig das doch ist, also die Erde zu erhalten für künftige Generationen. Und das ist vielleicht jetzt nicht das wichtigste Impuls für die Umweltpolitik, sondern die Impulse kommen schon aus der Realität und aus der Naturwissenschaft. Aber es ist doch ein Zeichen, dass auch das Verfassungsrecht das ein bisschen anerkennt.
Das Verfassungsrecht erkennt das an, sagst du. Und es gibt ja seit März 2021 einen wichtigen, mittlerweile berühmten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Klimaschutz, kann man sagen, hat seitdem Verfassungsrang. Welche Bedeutung hat dieser Beschluss für die Klimapolitik der Gegenwart?
Das ist ein ganz fundamentaler, klarer Satz der Karlsruher Richterinnen und Richter, die nämlich klargestellt haben, Klimaschutz ist Demokratieschutz. Wenn wir weiter unser Klima, unsere natürlichen Umwelt zerstören, dann ist die Folge, dass künftige Generationen weniger über ihr eigenes Leben bestimmen können, sondern sich also abstrampeln werden müssen, um irgendwie noch unsere üblen Hinterlassenschaften zu bewältigen. Also wenn wir heute über unsere Verhältnisse leben, dann fressen wir eigentlich die Freiheit derer auf, die nach uns kommen. Und das mal so klar auf den Punkt zu bringen, das ist eine große Leistung. Das war ein großer Impuls aus Karlsruhe und ich hoffe etwas, was auch Rückenwind für politische, juristische Debatten im Kleinen des Alltags auch bewirken wird.
Es gibt ja jetzt Verfassungsjuristen, wie zum Beispiel der Verfassungsrechtler Jens Kersten, die gehen noch einen ganz schönen Schritt weiter. Die fordern wirklich so etwas wie eine Ökologisierung des Grundgesetzes, also wirklich Grundrechte auf Klimaschutz. Könnte man sagen, gibt es jetzt vielleicht auch schon mit dem Klimabeschluss, aber auch weitergehende ökologische Schranken für das Eigentum, vielleicht sogar subjektive Rechte der Natur. Und der Gedanke hinter einer solchen Ökologisierung, der Rechtsordnung ist, so wie ich das verstehe, dass man erstmal quasi die Sache etwas verlagert im Hinblick auf die Justiz, dass es viele Verfahren geben kann, die sozusagen auf der Schiene der Justiz, der Justizialisierung, der Politik ein bisschen Beine machen über den Umweg Rechtsstaatlichkeit, Durchsetzung von Ökologie mithilfe von subjektiven Rechten. Wie schätzt du das insgesamt ein? Ist das sozusagen eine gute, in Anführungszeichen, auch politische Strategie oder überfordert das die Justiz und den Rechtsstaat?
Nee, das ist eine sehr gute Strategie und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger, zentraler Gedanke. Denn bei allen ökologischen Fragen sitzen diejenigen, um die es eigentlich geht, dann nicht mit am Tisch. Also die noch nicht Geborenen, ja, die erst künftig leben werden auf dieser Erde. Oder auch die Tiere. Diejenigen, die am Tisch sitzen, das sind die heute lebenden Menschen und die hätten eigentlich aus egoistischem Antrieb also gar keinen Grund, Rücksicht zu nehmen. Die könnten also die Fossilien verfeuern, die könnten sich's gut gehen lassen, über ihre Verhältnisse leben. Warum denn eigentlich nicht? Das ökologische Denken bedeutet eigentlich, dass man diejenigen mit in den Blick nimmt, die nicht am Tisch sitzen und denen eigentlich eine Stimme gibt, sozusagen, also auch zu deren Sachwalter macht. Und die Idee ist, dass man juristisch auch dafür bessere Wege schaffen könnte. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Es gab Ende der 80er Jahre eine Umweltkatastrophe in der Nordsee, wo also eine ganze Menge Seehunde zu Tode kamen. Da hatten einige Chemieunternehmen, deutsche Chemieunternehmen, Dreck hineinverklappt in die See. Und dann haben sich Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung von Umweltverbänden an die Gerichte gewendet und gesagt, also wir wollen die Rechte der Seehunde einklagen auf ein sauberes Meer. Und das ist also sogar auch ernst genommen worden von den Gerichten. Die haben also dann Gutachten eingeholt und Stellungnahmen von den Chemieunternehmen verlangt. Aber am Ende haben sie das alles dann doch nicht juristisch anerkannt, weil sie gesagt haben, wir haben das Prinzip in Deutschland, man braucht eine Klagebefugten, um eine Klage durchzufechten. Also man braucht jemanden, der wirklich selber betroffen ist. Und die Seehunde als sprach- und staatenlose Flossenfüßler, wie es dann in dem juristischen Schriftsatz hieß, die haben diese Fähigkeit nicht, als eigene Rechtsperson vor Gericht aufzutreten. Und das ist eigentlich eine Lücke oder das ist eigentlich ein Problem unseres Rechts. Und das ist etwas, woran viele kluge Menschen in den letzten Jahren gearbeitet haben. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren auch zumindest im Umweltrecht die Möglichkeit, dass Umweltverbände sozusagen im Namen der Erde oder der Natur sich an die Gerichte wenden. Aber das ist wirklich noch ein absoluter Anfang. Wenn wir mal gucken in andere Länder, in Indien beispielsweise, wo der Ganges als eigene Rechtsperson anerkannt ist, also der Fluss, oder in Lateinamerika, wo auch die Natur als solche vor Gericht als Rechtsperson ja, vertreten werden kann, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und ich glaube, das ist eine gute Richtung, in die man denken sollte.
Ja, auch ein ökologisch extrem modernisiertes Grundgesetz, das Dinge aufnehmen würde, Ron Steinke, die du gerade angesprochen hast, könnte ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese großen Zukunftsfragen, die Fragen der Klimapolitik und ja der Bändigung des globalen Kapitalismus kaum durch Nationalstaaten beantwortet werden können. Es gibt sehr viele Fragen, Datenschutz, Verbraucherschutz, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Schutz von Geflüchteten. Das sind eben schon die wesentlichen Weichenstellungen, eigentlich Weichenstellungen, die nicht nationalstaatlich im deutschen Recht getroffen werden, sondern auch heute schon vom Europarecht. Lass uns ein bisschen noch zum Abschluss reden über Europarecht und Grundgesetz Europa und die deutsche Verfassungsordnung. Wie offen ist eigentlich das Grundgesetz für Europa? Wäre es sogar offen für die Vereinigten Staaten von Europa?
Also das sind ja so Begriffe, die jetzt nicht ganz trennscharf sind. Was heißt das dann eigentlich? Aber ich glaube auf jeden Fall, die Offenheit ist da dafür, dass man sich noch stärker vernetzt. Das Grundgesetz ermöglicht es uns, wenn wir das denn wollen, dass wir noch mehr Souveränität nach Brüssel abgeben, dass wir auch noch weitere Politikbereiche, die bisher noch sehr nach sozusagen nationalstaatlichem Inseldenken gehandhabt werden, ja, gemeinsam anpacken. Es ist nur die Frage, ob wir das wollen. Und derzeit ist ja die politische Stimmung eher, geht in die Gegenrichtung, ist eher Rückzug ins Nationale, ins Lokale. Und ich glaube, dass das eigentlich kurzsichtig ist. Gerade bei Fragen des Verbraucherschutzes, aber auch des Arbeitsrechts beispielsweise, ja, wo man es mit einem großen Konzern zu tun hat, die also darüber lachen, wenn sie mit verschiedensten Gewerkschaften und verschiedensten Rechtsordnungen zu tun haben, wo überall andere Maßstäbe gelten und dann können sie sich das Billigste aussuchen. Gerade wenn man also mit so einer globalisierten Wirtschaft zu tun hat, ist es nur sinnvoll, auch transnationale Arbeitnehmendenrechte zum Beispiel zu haben und zu stärken. Und genauso ist es natürlich auch bei Fragen der Umwelt, die ja auch nicht an Grenzen von Staaten Halt macht, oder auch bei Fragen der Migration natürlich, die auch, also qua Definition ja, Grenzen überschreitet.
75 Jahre Grundgesetz. Über die Gegenwartsgefahren, die Schwierigkeiten der Gegenwart und die Zukunftsaufgaben, die zusammenhängen mit unserem Grundgesetz, unserer Verfassungsordnung, habe ich gesprochen mit dem Justizjournalisten Ron Steinke von der Süddeutschen Zeitung. Ron, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, sehr gerne.
Soweit Ronen Steinke, Autor und Justizjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Ja, und das war's auch schon mit unserem Podcast Die JustizreporterInnen. Heute ein Gespräch aus unserer Reihe Herausgefordert und gefährdet, 75 Jahre Grundgesetz. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel wichtiger, wenn ihr Kritik oder auch Anregungen für andere Themen habt, dann schreibt uns jederzeit an die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und zum Thema 75 Jahre Grundgesetz habe ich noch weitere Gespräche geführt. Ihr findet sie unter dem Stichwort Die JustizreporterInnen und 75 Jahre Grundgesetz. Und ich möchte euch auch noch hinweisen auf zwei weitere Sendungen. Zum einen auf eine Fernsehdoku, die Sandra Maischberger und Frank Bräutigam zum Grundgesetzjubiläum gemacht haben. Wie gut ist unser Grundgesetz, ist der Titel der Sendung. Und die Sendung ist zu finden in der ARD-Mediathek. Ja, und dann habe ich auch selbst noch für die Sendung Das Wissen von SWR Kultur ein Radiofeature zu 75 Jahre Grundgesetz gemacht. SWR Kultur, das Wissen auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und hier am Mikrofon, da verabschiedet sich jetzt Max Bauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.